Schön heiß heute. Das richtige Wetter, um über Eis zu reden. Also nicht das am Stiel, das in den Bergen ganz oben. Das ja auch im Sommer nicht schmilzt. Leider ändert sich das gerade. Klimawandel, ja, die Gletscher schmelzen ab. Und auch der Permafrost ist nicht mehr so perma wie früher. Sieht man ja zum Beispiel am Gletschermann Ötzi, der nach Jahrtausenden aus dem Ötztalgletscher aus Eis und Schnee aufgetaucht ist. Und in Sibirien verschwindet so viel ewiges Eis und die gefrorenen Böden werden weich, dass auf einmal fast komplett erhaltene Mammuts gefunden werden. Permafrost ist auch ein spannendes Thema für Forscherinnen und Forscher. Und in unserer Sommerserie in Impuls sprechen wir heute mit Professor Jan Blöte von der Uni Freiburg. Er leitet den Lehrstuhl für Geomorphologie. Hallo, Herr Blöte.
Hallo.
Können Sie mal kurz erklären, was Permafrost eigentlich ist? Um Gletscher geht es ja eigentlich nicht, oder?
Nee, genau. Also es geht schon um Eis, zumindest meistens. Permafrost, das bezeichnet einfach dauerhaft gefrorenen Boden. Daher kommt dieser Perma-Begriff, der einfach über kontinuierliche Zeit unter 0 Grad ist. Ja, ist einfach ganz normal über die Temperatur definiert. Aber wenn es irgendwo im Hochgebirge so kalt ist, dass es unter 0 Grad ist, dann haben wir meistens auch irgendwo Wasser, was dann gefriert und dann gibt es auch wirklich Eis. Und das ist das Spannende daran. Im Gegensatz zu den Gletschern sieht man diesen Permafrost eigentlich nie. Ja, man kann an der Oberfläche an so ein paar Phänomenen abschätzen, gibt es da Permafrost, ja oder nein. Aber es ist nicht so einfach, wie zu einem Gletscher zu gehen und zu sagen, ah ja, hier, da sehe ich das Eis ja wirklich direkt an der Oberfläche.
Sie haben jetzt Permafrost in den Anden erforscht. Warum eigentlich genau da? Reicht es nicht, in die Alpen zu fahren?
Die Frage wird uns immer wieder gestellt. Ich würde sagen, die Alpen sind ganz anders als die Anden. Auch da gibt es Permafrost. Also auch in den Alpen habe ich ein Forschungsprojekt, was sich mit dem Permafrost beschäftigt. Aber die Anden sind da einfach noch eine ganz andere Dimension. Wir beschäftigen uns mit Permafrost vor allen Dingen in den zentralen Anden. Also wenn Sie sich Südamerika vorstellen, ungefähr in der Mitte von Südamerika. Und da ist das Klima relativ trocken. Dadurch gibt es relativ wenig Schneeniederschläge oder überhaupt Niederschläge. Und das führt dazu, dass es kaum normale Gletscher gibt. Diese schönen Gletscher weiß aus Eis, die gibt es da gar nicht oder so gut wie gar nicht. Aber es gibt wahnsinnig viel Gegend, wo der Permafrost sich ausbreiten kann. Ja, also es ist einfach viel häufiger, dass wir dort Permafrost treffen als in den Alpen. Und deswegen ist es so wahnsinnig spannend, in die Anden zu gehen. Einfach weil der Permafrost dort eine viel größere Bedeutung hat, als er das bei uns in den Alpen heutzutage hat.
Also es ist einfach sehr kalt, ja?
Es ist sehr kalt. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir sehr hoch gehen. Ja, also die zentralen Anden, die gehen bis fast 7000 Meter hoch. Da sind wir schon mehr als 2000 Meter höher als in den Alpen. Und dadurch gibt es einfach sehr viel Fläche, wo es so kalt ist, dass der Permafrost sich ausbreiten bzw. auch sich halten kann, wenn die Temperaturen nicht steigen würden.
Was können Sie denn da vor Ort erforschen und was braucht man dafür?
Genau, also das hatte ich ja schon gesagt, man sieht den Permafrost nicht an der Oberfläche und deswegen braucht man so ein paar Messgeräte, um ihn wirklich feststellen zu können. Wir machen zum Beispiel eine Widerstandsmessung im Untergrund. Dafür leiten wir einen Strom in den Untergrund und gucken, wie gut leitet der Untergrund eigentlich. Und da machen wir uns eben zunutze, dass gefrorenes Wasser im Strom sehr, sehr schlecht leitet. Und so können wir, auch wenn wir an der Oberfläche eigentlich gar nicht sehen, ob da Eis oder Permafrost im Untergrund ist, können wir mit diesem Verfahren sehr gut feststellen, ob wir im Untergrund tatsächlich solche gefrorenen Bereiche finden.
Können Sie mal so einen typischen Forschungstag beschreiben?
Ja klar, also in den Anden, wir zelten meistens, weil wir natürlich in große Höhen müssen und in diese großen Höhen, da gibt es wenig Infrastruktur. An manchen Stellen gibt es so kleinere Berghütten, an anderen Stellen gibt es so gut wie nichts. Da gibt es irgendwie eine entlegene Passstraße und entlang dieser entlegenen Passstraße suchen wir uns dann einen Platz, wo wir unsere Zelte aufbauen und übernachten dann da. Und dann geht es morgens, sobald alle wach sind, meistens irgendwie gegen 7 oder 7:30 stehen wir auf, machen ein kurzes Frühstück, springen auf das Auto. Wir haben dann meistens so einen Jeep mit einer großen Ladefläche, wo das ganze Gerät draufkommt. Und dann fahren wir, soweit die Straße uns eben bringt, an unsere Untersuchungsgebiete heran. Und dann kommt das Ganze auf den Rücken und wird da hochgetragen. Und dieses eine Untersuchungsgebiet, das liegt so zwischen 4200 und 4500 Metern. Und ja, da tragen wir dann jeder 20, 25 Kilo in die Höhe, genau.
Uff.
100 oder 200 Meter den Berg hoch und dann bauen wir da unsere Geräte auf und fangen mit den Messungen an. Und das ist körperlich eine relativ anstrengende Arbeit. Insofern wahrscheinlich wären wir auch sehr viel schneller, wenn wir das in einer anderen Höhe machen würden. Aber da oben dauert es dann doch auch immer ein bisschen. Und dann sind wir ja so zwischen einer und 3 Wochen meistens an einer Stelle und gehen da immer wieder hoch, machen Messungen an verschiedenen Stellen.
Ja, mit dem Jeep auf 4,5, das halte ich mir auch relativ, stelle ich mir auch relativ sportlich vor.
Ja, also der Jeep, der bleibt dann natürlich an der Passstraße. Also es gibt so wenige Passstraßen, die da in der Region überhaupt über die Anden gehen. Der bleibt meistens in der Nähe der Straße stehen und von da aus wird dann gelaufen. Aber es ist zumindest so, dass unsere Untersuchungsgebiete immer relativ nah an der Straße sind. Wir jetzt also nicht kilometerweit noch mit diesem schweren Gepäck laufen müssen. Und die Versorgung, wir müssen dann auch immer zum Einkaufen irgendwie wieder runter ins Tal fahren und für 3, 4 Tage das Essen kaufen. Wasser gibt es im Fluss dann meistens genug, was wir nutzen können.
Kriegen Sie da Hilfe von Einheimischen auch?
Wir arbeiten sehr eng mit einem Forschungsinstitut in Argentinien zusammen und haben eigentlich immer mindestens eine Person auch von diesem Forschungsinstitut dabei, was nicht nur sprachlich eine große Hilfe ist, sondern auch bei so ganz vielen Kontakten mit der lokalen Bevölkerung. Da in den großen Höhen gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Bevölkerung. Es ist meistens eher so das Grenzpersonal, ja, Polizei, die in der Gegend patrouilliert, Polizei und Militär, mit denen wir dann manchmal darüber sprechen, was macht ihr hier eigentlich und warum ist das interessant und so. Aber da ist es immer gut, jemanden Lokales dabei zu haben.
Wenn Sie so Ihre Reisen rekapitulieren, haben Sie Erinnerungen an einen besonderen Moment?
Also es gibt schon verschiedene besondere Momente. Ein sehr besonderer Moment war, als wir morgens um 8 dann oder so an diesem Untersuchungsgebiet angekommen sind und es war komplett eingeschneit, obwohl wir noch im Hochsommer waren. Das passiert in der Höhe natürlich auch einfach mal und das macht natürlich so einen Arbeitstag auch etwas beschwerlicher. Andere Erinnerung ist, ich habe es nicht durchgezählt, aber bestimmt mindestens einmal pro Aufenthalt irgendwie einen platten Reifen und dann hatten wir es auch einmal, dass unser Ersatzrad auch platt war und wir erst mal 2 Stunden darauf warten mussten, dass ein anderes Auto mal endlich vorbeikam und uns irgendwie Hilfe geben konnte. Solche Sachen sind nicht planbar, aber das macht es natürlich auch wahnsinnig spannend, da in der Gegend zu arbeiten.
Welche Veränderungen haben Sie denn im Laufe der Jahre vor Ort beobachtet? Gibt es die?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Also was so ganz deutlich ist, ist, dass die Schneelage sich verändert hat. Ja, also es hat früher dort sehr viel mehr geschneit, als es das heute tut. Das sieht man alleine daran, dass es vor 30 Jahren in der Gegend noch ein Skigebiet gab, was heute einfach nicht mehr betrieben wird. Es ist einfach zu wenig Schnee da. Den Permafrost, den wir untersuchen, auch da konnten wir schon feststellen, dass die Auftauschicht, ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn es im Sommer warm wird, dann taut dieser Permafrost oberflächennah auf und die wird auch mächtiger. Ja, also es ist in den ersten Jahren, die wir da waren, waren das vielleicht 2 oder 3 Meter Mächtigkeit und inzwischen sind wir eher bei 3,5 bis 4 Meter Mächtigkeit, je nachdem, in welcher Höhenlage wir uns eigentlich befinden. Also solche Veränderungen, die sehen wir tatsächlich auch heute schon.
Was ergibt sich denn aus Ihren Forschungsergebnissen?
Das Hauptziel ist tatsächlich herauszufinden, wie wirkt sich dann eigentlich der Klimawandel, also die Zunahme der Temperaturen im Hochgebirge auf die Permafrostgebiete aus. Und das ist für uns besonders deswegen spannend, weil wir hatten ja eingangs gesagt, dass da auch Eis vorhanden ist. In so trockenen Regionen wie den zentralen Anden gibt es nicht so wahnsinnig viele Wasserressourcen im Hochgebirge und der Permafrost stellt eben eine Wasserressource dar. Und je mehr der Permafrost abtaut, desto weniger Wasser ist da natürlich auch drin gespeichert. Und insofern ist für uns ganz spannend zu schauen, wie verändert sich die Fläche vom Permafrost und was für Auswirkungen hat das denn eigentlich auf die Flüsse? Wie viel Wasser führen die Flüsse jetzt heute? Wie sieht das in Zukunft aus, wenn der Permafrost irgendwann sich noch in höhere Lagen zurückgezogen hat?
Das heißt also, es wird weniger Wasser geben als Zusammenfassung.
Ja, das ist zumindest sehr wahrscheinlich, obwohl diese Region sehr dynamisch sich aktuell verändert. Im Moment gab es so über fast 10 Jahre eine große Dürre, die scheint jetzt zu Ende zu sein und jetzt nehmen die Niederschläge etwas mehr zu. Insofern ist das noch nicht so ein ganz klares Bild, aber ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft weniger Wasser da sein wird.
Sagt Jan Blöte von der Uni Freiburg. Ich habe mit ihm gesprochen über seine Forschungsreisen in die Anden. Vielen herzlichen Dank, Herr Blöte.
Ja, vielen Dank.